nicht unbedingt Fernsehen.
Ich auch nicht. Nicht nur, weil heute der Apparat kaputt ist. Ich meine sowieso, ich sehe sowieso nicht gern Fernsehen.
Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen möchte.
Heute brauchen wir Gott sei Dank überhaupt nicht erst in den blöden Kasten zu gucken.
Nee.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Lässt den Fernseher heute aus und schaltet das Radio an zu 2 Stunden Filmriss bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und in den Streamingstationen eures Vertrauens.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ja, Großes kündigt sich an, ein furioser Filmstart, der ja viele Stimmen hier versammelt im Studio. Da freut es mich doch ganz besonders, den Toni hier zu sehen. Hallo Toni.
Juhu.
Den Marc, hi.
Hallo.
Den Flori, hello.
Hallo, hallo.
Und Robert und Flo kommen auch noch dazu. Jasmin werden wir auch noch hören. Vielleicht auch noch den Matthias. Ich bin noch nicht auf dem aktuellen Stand. Mal schauen. Ja, Tom Holkenborg nochmal hier auf dem Soundtrack-Stuhl am Mischpult quasi zu Gange. Hat auch wieder den Soundtrack gemacht zu Furiosa, über den wir jetzt sprechen wollen. Das Prequel zu Mad Max Fury Road. Ein Film, der relativ schnell eigentlich angekündigt wurde. Ich meine, der Mann hat natürlich auch nicht mehr viel Zeit. George Miller, ne, ist ja auch schon jenseits der 80. Nach dem, was denn?
Er wird dieses Jahr 80.
Na,
oder nächstes Jahr?
Fast.
Also.
Genau. Auf jeden Fall ist der ja natürlich auch nicht mehr der Jüngste und hat dann relativ schnell nach dem Erfolg von Mad Max Fury Road, also für seine Verhältnisse in jedem Fall sehr schnell, jetzt Furiosa in die Kinos gebracht. Fury Road war ja sehr lange in der Entwicklung und Furiosa jetzt also quasi die Fortsetzung, wo wir Charlie Theron in der Fury Road hatten, auf der Fury Road unterwegs. Und jetzt hier quasi Anya Taylor-Joy als ihre Nachfolgerin, als die jüngere Version ihrer selbst. Aber, und da werden wir auch natürlich gleich irgendwie einsteigen, das dauert ja dann auch eine ganze Weile, bis wir Anya Taylor-Joy begegnen. Aber lass uns vielleicht zunächst einmal so ein bisschen was noch einsteigen halt irgendwie in Fury Road. Noch ein kleines Recap, was eigentlich damals passiert ist, beziehungsweise wo wir uns jetzt hinbewegen.
Brauchen wir da so viel Recap?
Ich weiß es nicht.
Max Rockatansky kam zur Zitadelle. Mhm. Da gibt's ganz viel Wasser und ganz viel Kram. Und da gibt's Leute, die fahren regelmäßig nach Gastown oder zur Bullet Farm, um sich Kugeln
mit Gas oder Bullets,
genau, um sich mit High-Octane Gasoline oder Gasoline, wie sie immer so schön sagen, und Bullets einzudecken. Und der Zug wird immer von einem Imperator irgendwie gefahren, in diesem Fall Charlie Theron's Furiosa, die tatsächlich die Frauen von Immortan Joe in Fury Road geklaut hat, beziehungsweise hilft denen in Freiheit zu kommen und möchte an ihre Heimat zurück, den Green Place. Und das versucht sie, das klappt nicht, dann fährt sie wieder zurück und macht alles kaputt auf dem Weg dahin. Und
Spoiler.
Macht eine neue Weltordnung in der Zitadelle. So,
ja.
Das war die Story von Fury Road. Hm. Dankeschön, Philipp, das war nächstes Mal.
Ja, genau, schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt. Nein, also es ist schon nicht unwesentlich, finde ich, sich das nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, weil der Film sich ja auch durchaus auf seine Figuren, die er dann halt eben in Fury Road ja schon etabliert hat, auch drauf beruft. Die halt durchaus auch wieder vorkommen und auch so zum Teil halt irgendwie das Sagen haben, wobei auch tatsächlich hier eben eine neue Figur hier mit hineinkommt, eine sehr präsente neue Figur, muss man dazu sagen, in jedem Fall. Aber lasst uns anfangen irgendwie mit Furiosa und vor allen Dingen der Tatsache, dass wir ja jetzt hier am Anfang ja eigentlich mit ihr erstmal in diesem Land of Plenty halt aufbrechen, ne? Also in diesem Reich des Überflusses, wie es heißt. Und wir sie eben als Kind erleben, gemeinsam mit ihrer Schwester. Nee, ja doch, ja. Ne? Nee, Schwester Mutter. Ist es nicht. Mutter. Also ja, aber sie ist ja dann irgendwie da.
Das andere Mädel weiß man nicht, ob sie ihre Schwester ist oder sowas.
Ist oder nicht. Das macht so ein bisschen den Eindruck.
Nee, es ist eine Kolonie und es heißt Green Place, the place of many mothers. Also irgendwie das Gebiet der vielen Mütter, weil da gibt es anscheinend genug, dass alle Menschen Kinder kriegen können. So, und dass man die auch, dass die ohne irgendwie Strahlenkrankheit und sonstiges.
Ja, das Land des Überflusses. Sie kommt aus einem Land des Überflusses.
Was ist Überfluss?
Genau. Strahlt.
Ja. Genau. Und dann wird sie zu Chris Hemsworth gebracht. Zu Dementus. Oder Dementis. Ich glaube, in Deutschland war es Dementis, dachte ich.
Im Deutschen heißt er Dementis. Dementis.
Genau, da haben sie ein I reingemacht
anstatt. Der Große, der.
Der Rote.
Der Allmächtige.
Der Rote. Den nennt es der
Lady
Rote.
And the Gentleman.
Ja. Naja, zunächst einmal wird sie ja eben gecatcht, ne, am Anfang quasi von einer Gruppe von Bikern und wird dann durch die Wüste halt abgeschleppt und dann beginnt ja erstmal eine wirklich sehr, muss ich sagen, beeindruckende Eröffnungssequenz, eine sehr weibliche Eröffnungssequenz halt eben auch, weil es halt eben ja hier die Mutter ist, gemeinsam mit einer anderen Frau, deren, keine Ahnung, ob das Beziehung ist oder so, keine Ahnung, wissen wir nicht, auf jeden Fall noch eine andere Frau, mit der sie da unterwegs ist und später dann halt eben alleine auf der Jagd nach eben diesen Motorradfahrern, Jägern und versucht, ihre Tochter zu befreien. Und diese erste sehr atemlose Sequenz eigentlich, die wir da sehen auf der Leinwand, die ersten, ja gut, 15 Minuten oder so sind es sicherlich, die hat mich schon ziemlich abgeholt, muss ich sagen. Wobei es da auch schon einen Punkt gab, wo ich so kurz irritiert war, als sie aussteigt aufs Pferd. Aber das macht der Film ja immer wieder. Er hat immer wieder Sequenzen, die ganz kurz in erhöhter Geschwindigkeit ablaufen quasi. Und ich dachte mir schon, wo sie da aufs Pferd hopst, das war schon irgendwie, da dachte ich schon, da hatte ich schon irgendwie die Befürchtung, dass dieser Albtraum Special Effects CGI uns irgendwo jetzt hier einholt in dem Film.
Ja, aber anspeeden ist ja kein CGI. So, das ist ja einfach nur schneller abgespielt.
Ja, aber es sieht unecht aus.
Ja, aber das hat George Miller ja auch schon immer gemacht. Ne? Also gerade angespeedet, es gibt, glaube ich, in jedem Mad Max-Film tatsächlich irgendwo eine Sequenz, irgendwelche Crashes, die mit schnellerer Geschwindigkeit
laufen. Genau, und hier macht das halt sehr oft.
Genau. Und sehr schlecht.
Ne? Genau, kommt halt eben drauf an, wie. Aber gut, da war ich tatsächlich noch wirklich mit dabei, so bei dieser Öffnungssequenz. Was dann passierte, das erzähle ich euch dann, glaube ich, gleich eher. Lasst uns erstmal reden, wie es weitergeht. Teilt eure Eindrücke.
Also erstmal jetzt von der Story oder? Ja, also wir können jetzt mal so schnell abhaken, dass sie ja natürlich dann eben bei Dementis ist und dann etwas länger da ist und das ist auch Film sehr lang. Noch dazu gesagt, der Film in 5 Kapitel unterteilt. Um das nochmal ein bisschen epischer zu machen oder warum auch immer das so getan wird. Zum ersten Mal haben wir auch einen Erzähler, also es gibt einen History Man hier als Figur und der ist auch der Erzähler, der immer mal so oft textmäßig drüber redet. Also das sind auch immer so ein bisschen komplett andere Stilmittel, als wie in vorigen Mad Max Filmen waren, die sich ja auch immer geändert haben. Und ja, bis sie dann später auf die Zitadelle stoßen zusammen und durch einen gewissen Austausch und Handel kommt es dazu, dass Furiosa halt dann zu den Immortal Joe kommt und wo wir sie dann später bei Fury Road auch wieder sehen. Und dort ist dann erstmal die große Geschichte, da gibt es dann irgendwann den Switch, dass es dann dazu kommt, dass es dann Ender Taylor Joy wird, so ein Jahres gibt so einen Sprung und ja, und dann sehen wir, wie sie dazu wird und sieht erstmal ihr Gedanke, also für den Rest des Films ist erstmal Rache zu üben. Dementis hat mit ihrer Mutter was angestellt, was nicht schön war. Und deswegen, ja, will sie ihn tot sehen. So.
Dementis hat dafür gesorgt, dass wir der Lila Brown zuschauen dürfen, wie sie einfach auch in unsere Seele reinstarrt zum Teil. Also ich finde, das hat sie tatsächlich da. Ich musste, als ich nochmal drüber nachdachte, musste ich teilweise an Lily Gladstone in Killers of Flower Moon denken, die auch immer in die Kamera gestarrt hat, wo ich so dachte, ich fühle mich gerade einfach beobachtet, obwohl ich vor der Kamera sitze.
Mhm. Hm. Ja, der macht da schon ziemlich viel auf jeden Fall, um einen halt irgendwie auch mit einzunehmen in diese Geschichte und mit reinzubringen, gerade was Effekte anbetrifft halt eben auch, also Kamera und sicherlich auch die ein oder anderen Special Effects, damit man dann halt wirklich irgendwie mit dabei ist und mittendrin ist. So. Das schafft er doch eigentlich schon ziemlich gut, oder?
Also genau die Special Effects sind eigentlich das, was mich immer wieder rausgebracht hat, weil die einfach so schlecht aussahen. Also das hat mich erinnert an so Anfang der 2000er, als das der ganz heiße Scheiß war, als Peter Jackson dort 100.000 Uruk-Hai auf Helms Klamm losgeschickt hat. Und so ähnlich bewegen sich die Figuren hier inzwischen bei Furiosa 21 Jahre später.
Klingt aber wie ein Kompliment, weil das bei Peter Jackson ziemlich gut aussieht.
Nee, also über das sind wir weit hinaus. Und also ich kann es nicht anders sagen. Es war diese ganzen Special Effects und der ganze Film ist ein einziger Special Effect, habe ich das Gefühl. Also da sieht nichts echt aus für mich persönlich. Und genau das bringt mich aus dieser Story immer wieder raus.
Ja, wobei natürlich klar, er die Effekte nutzt. Flori vielleicht auch was dazu. Er nutzt ja die Effekte eigentlich und die Optik halt. Also er nutzt die Effekte eigentlich, um seine Optik zu unterstützen, die ja schon immer so völlig abgehoben war und überzeichnet und Kontrast über Kontrastreich.
Genau, also George Miller hat ja schon mit Fury Road und optisch muss man sagen, dass er ja ganz stark daran anknüpft, was er mit Fury Road auch gemacht hat, was man ja auch schon von den Trailern sieht, wo ich auch zustimme, was vielleicht nicht ganz so gut gelingt wie Fury Road, wie einiges an dem Film, aber da wollen wir das Fazit vielleicht auch nicht vorwegnehmen. Was die Optik aber generell angeht und auch was die Effekte angeht, die dienen ja alle diesem Zweck, diese Welt aufzubauen, die nun mal ja starken, wie du halt sagst, einen starken Filter hat, nicht Realismus in dem Sinne natürlich darstellen soll. Der Tag, wenn die Sonne scheint und knallt auf die Wüste, dann ist alles im Extrem orange und die Nachtszenen, da gab es ja auch in Fury Road, glaube ich, vor allem eine oder zwei und hier gibt es mehrere definitiv, die sind dann ja in diesem hellen Blau, was ja auch, das sieht nicht aus, wie die echte Welt aussieht, aber das soll es ja in dem Sinne auch nicht, sondern es ist ja eine bestimmte Vision und ein bestimmter ja, Point of View eigentlich, den George Miller hier inszeniert, genauso wie bei Fury Road ja auch schon.
Aber genau, was du sagst, das sind ja künstlerische Mittel, damit habe ich ja überhaupt kein Problem. Wenn ich eine Welt unrealistisch einfärbe und sie sieht halt so aus, dann ist das so. Mhm. Das kann gut aussehen, das kann schlecht aussehen, das ist dann Geschmackssache. Aber wenn menschliche Figuren dort spielen, wenn menschliche Figuren auf ihrem Motorrad fahren und stürzen oder was weiß ich was machen, dann muss es wenigstens, der Bewegungsablauf muss stimmig sein. Und das ist es nicht.
Nö, da würde ich widersprechen. Ich fand das eigentlich schon.
Es gab zum Beispiel so einen Shot von ganz weit oben, wo Autos ranfahren, eine riesen Weitwinkelaufnahme, wo dann Autos und wo Leute von LKWs geschossen werden runter und man sieht, dass es CGI-Leute purzeln darunter. Ja. Ja, das sah ganz furchtbar aus.
Also und das ist einfach.
Also es gibt vieles, was echt ist. Also es ist auch viel echt. Natürlich haben die auch viel mit den Autos wie bei Fury Road auch gedreht. Aber auch wenn es immer manchmal kleine Fetzen oder kleine Versatzstücke sind, mit denen die sich schlecht sind, das macht alles andere, was echt ist, auch mit kaputt. Das, ganz genau.
Weil
diese Mischung eben und wo wir gerade zuletzt erst Planet der Affen haben. Also es ist einfach nicht so, dass es ist klar, man kann alles machen, dass es geil aussieht. Nur hier war schon mal, die haben ja auch irgendwann 22 haben die ja irgendwie zum ersten Mal gedreht, habe ich gelesen und ersten Sequenzen und das ist ja ein Projekt, was sich so lange zieht, durch Covid unterbrochen und so weiter. Und jetzt war schon mal der Kinostart und die mussten dann schon mal schnell und dann war wieder für die Effektleute keine Zeit. Das könnt ihr mir vorstellen.
Ich würde auch insoweit zustimmen, dass man auch an anderen Stellen, auch was die Handlung angeht, ohne da jetzt zu viel zu verraten, aber gegen Ende hin passiert ja was dann ja so komisch irgendwie im Voice-Over erzählt wird, mehrere Sachen eigentlich und da hatte ich auch das Gefühl, dass das so ein bisschen, also mich hat das sehr erinnert an die ersten Staffeln von Game of Thrones, wo ja auch irgendwie die ganze Zeit von irgendwelchen großen Schlachten und Kriegen die Rede war und das wird dann aber irgendwie so im Off erzählt oder die Charaktere verschlafen das dann irgendwie oder so und so ein bisschen das Gefühl hatte ich hier halt auch, also auch das vielleicht ein Zeichen, dass da am Ende auch ein bisschen das Geld ausgegangen ist, womöglich.
Wobei das, was du meinst, würde ich eher sagen, das ist tatsächlich, ja, ich sehe das, worauf du gerade gezeigt hast, aber da würde ich mitgehen. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach eine man könnte meinen, es ist Geldausgang, aber ich würde behaupten, das ist eine künstlerische, also das ist eine Entscheidung von George Miller gewesen, zu sagen, darum geht's gerade nicht. Weil die Story eben sich auf Furiosa konzentriert und die hat mit dem ganzen Scheiß da tatsächlich wenig zu tun und deswegen wird das nicht so richtig gezeigt.
Das ist zwar richtig, aber es wirkt wie einiges an dem Film nicht so hundertprozentig elegant.
Nicht ganz rund, das stimmt schon. Es ist halt so, weißt du, es gibt halt immer so zwei verschiedene Arten. Auf der einen Seite kann man sicherlich sagen, dass die Special Effects halt hier, dass diese Optik halt dem ganzen Stil halt zuspielen soll, aber auf der anderen Seite hast du halt hier auch Sequenzen, wie beispielsweise, wo die Mutter und die Tochter sich in der Schlucht, dieser Durchfahrt dann quasi trennen. Da ist das so hell erstrahlt, dass du halt siehst, dass es halt eine Studiokulisse ist, ne? Oder dass es halt so dieses Studiolicht hat, auf jeden Fall. Mhm. Und da wirkt es dann für mich so wie in den schlechtesten Zack-Snyder-Momenten eher, weißt du? Also ich meine, wir haben natürlich halt irgendwie den Film wie 300 beispielsweise, der seine überzeichnete visuelle, also diese Optik halt einfach auch dafür einsetzt, um halt eben diesen Charakter des Comics halt irgendwo aufzufangen. Aber hier wirkt es halt manchmal wirklich deplatziert und nicht richtig passend. Das stimmt schon auf jeden Fall. Aber das sind noch gar nicht mal so unbedingt die größten Probleme, die ich mit dem Film hatte, muss ich sagen.
Also, Marc. Ich würde vielleicht doch noch mal kurz mit reingehen. Ja. Und zwar, weil der Vergleich bitte auch mit Planet der Affen aufkam. Ich hatte jetzt gestern erst gesehen hier im Kino Furiosa. Und ich habe mich irgendwie mehr abgeholt gefühlt oder mehr in die Welt mit reingezogen gefühlt als im Planet der Affen. Und ja, es gab wirklich auch Sachen, wo ich dachte, okay, das sieht jetzt nicht so geil aus, aber ich finde halt, wie viele Details und so und auch in den Autos stecken oder diese Fahrten mit diesem Laster, so diese Szenen finde ich, also wo man sieht halt, wie die unterm LKW hängen und sich dann gegenseitig bekämpfen, haben mich schon ziemlich gut authentisch abgeholt, muss ich sagen. Ach,
das hat man doch in Fury Road nun auch schon zur Genüge eigentlich.
Das ist halt dann wirklich die Frage, ne? Wie viel will der Film tatsächlich auch Neues erzählen? Und ich habe mich halt so ein bisschen während des Films dabei erwischt, dass ich mir dachte, also erstens mal gefällt mir das gerade nicht wirklich, was ich hier sehe. Ich habe es tatsächlich zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder bei einem Film gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das jemals irgendwie in der Form schon mal verspürt habe, aber ungefähr nach der Hälfte des Films, nach anderthalb Stunden, habe ich da gesessen und mich gefragt, so, was sind jetzt die Gründe dafür, hier sitzen zu bleiben und den Film zu Ende zu gucken? Tatsächlich. Also, was kann der Film mir tatsächlich noch erzählen? Also, was kann ich denn jetzt tatsächlich noch sehen und erleben? Weil das, was ich da bisher gesehen und erleben habe, mich halt nicht wirklich abgeholt hat. Und wenn halt irgendwie Kritiker dem Mad Max Fury Road, den ich halt wiederum, wie gesagt, sehr gut fand, für seine Einzigartigkeit alleine halt schon vorwerfen, dass sie halt irgendwie von A nach B fahren und dann wieder zurück. Hier fahren sie halt von A nach B, nach C, nach B, nach C, nach B, nach D, nach C, nach D, nach B, nach D und so weiter, weißt du? Also die fahren halt wirklich einfach hin und her zwischen den einzelnen Städten, ne, zwischen diesen einzelnen Orten dabei gibt es halt immer wieder diese Allianzen in Anführungszeichen, ne? Also man wechselt immer mal wieder irgendwie die Seiten, verliert so, finde ich, ein bisschen den Überblick darüber, wer jetzt hier gut und wer jetzt hier böse ist, weil das der Film natürlich auch ein bisschen damit spielt, das aufzulösen. Aber so richtig hat das dann bei mir dazu geführt, dass ich nach anderthalb Stunden mir gesagt habe, so ist es mir eigentlich egal.
Aber dann kannst du ja bei jedem Film kritisieren, der einfach halt drei Handlungsorte hat.
Wir reden nicht über andere Filme
jetzt. Ja, aber das ist ja, ich meine, ein Film hat mehrere Locations und dann geht die Handlung mal da und mal dort weiter, ist ja bei jedem Film eigentlich der Fall.
Ja, aber nicht. Also das kann trotzdem nachvollziehbar sein und da bin ich bei Lars. Auch ich habe da so ein bisschen den Überblick verloren, egal war es mir eigentlich von vornherein, weil zu keiner Fraktion, geschweige oder zu einem Charakter irgendwie eine wirkliche Bindung aufgebaut wird, auch nicht zu Furiosa, die gefühlt so eine A4-Seite Text in dem ganzen Film hat. Das ist einfach...
Also und wenn sie spricht, dann ist es halt wirklich auch nicht wirklich für die Ewigkeit, ja, finde ich.
Nee. Achtung, rechts.
Ja.
So nach dem Motto.
Also das ist so ein bisschen das andere Problem, was ich mit dem Film hatte. Er ist halt einfach zu viel. Also er ist halt, grundsätzlich kann man sich natürlich schon die Frage stellen, ob er überhaupt existieren müsste. Ne? Das war ja so durchaus eine berechtigte Frage, die man sich stellen konnte nach Fury Road. Ob es tatsächlich irgendwie diesen Film geben muss und seine Geschichte erzählt werden muss. Und das setzt sich dann, finde ich, im Film fort, dass er einfach zu viel ist. Ich war so glücklich irgendwie, dass als so nach ebenfalls diese anderthalb Stunden oder so, sie zum ersten Mal allein war und für zwei Minuten lang Ruhe war. Also wirklich mal sie auch alleine war, ja. Also ich mir die ganze Zeit, habe ich sie ja begleitet und mir dabei gedacht, so, wie kommt sie da raus? Wie entkommt sie dem Ganzen? Wie bleibt sie unentdeckt und so weiter? Aber sie geht da ja gar nicht raus. Sie bleibt ja die ganze Zeit drinnen, eben in diesen einzelnen Gruppierungen. Und als sie dann wirklich zum ersten Mal alleine ist und als er dann den Hügel runterkommt, habe ich mir jetzt schon gedacht, oh Scheiße, jetzt geht's halt wieder los. Und genauso war es dann halt eben auch. Also der Film ist halt einfach extrem gesprächig. Also nicht nur irgendwie, was die Action anbetrifft, viel, was ja okay ist, so, das war ja Fury Road auch, aber er ist halt wahnsinnig gesprächig, er ist halt wirklich, redet halt wirklich einfach viel zu viel und teilweise auch wirklich überflüssig. Ich weiß nicht, ich meine, ich möchte jetzt hier nichts spoilern, so, aber als die beiden dann nach dieser Sequenz da in der, war es die Bullet Farm, ich glaube schon, ne? Also ich glaube schon, da war es, wo sie dann entkommen und ins Auto einsteigen, dann sagt sie halt tatsächlich, okay, los. Und da habe ich halt echt gedacht, Gott, ey, musste das jetzt wirklich sein? Musste ich jetzt wirklich irgendwie hier noch einen Satz haben? Kann der Film nicht einfach mal funktionieren ohne Worte tatsächlich? Gerade ihre Figur ist ja eigentlich darauf angelegt, halt irgendwie nicht viele Worte zu machen.
Das war einfach mein Eindruck, dass man sich hier wenig Hirnschmalz in Dialoge gesteckt hat. Wie gesagt, die Hauptfigur, um die es eigentlich in jeder Hinsicht geht, hat sehr, sehr wenig Redeanteil. Und dafür ist dann, das kann funktionieren, wenn die Optik sonst irgendwie herausragend ist. John Wick ist jetzt auch kein Ausbund an Redebedarf und oder tiefsinnigen Dialogen. Aber das funktioniert einfach aufgrund seiner Schauwerte. Und die Schauwerte hier sind einfach so schlecht, für mich persönlich in meinen Augen, dass das überhaupt nicht zusammengepasst hat und ich dann auch sehr froh war, als es vorbei war.
Also ich muss sagen, das sind nicht so die Kritikpunkte, die ich habe. Also bei mir sind ein bisschen, dass man CGI sieht und so und noch eine Sache, die Lars auch erwähnt hat, dass man nicht weiß, also dass zum Beispiel Fraktionen, scheinbar, von Dementes sich abgetrennt haben, dann extra sind und dann schauen, das wird so nebenbei. Also es gibt so viel drumherum, also man merkt das viel drumherum und es wird aber nicht immer alles erzählt. Und was mich auch interessiert hat, bei so einer Lauflänge, wo man viel, also gerade von Furiosa einen Werdegang erzählt, war ja auch interessant, sie kommt ja zu den Immortal Joe, aber der redet ja auch nicht gerade viel und es gibt ja die Leute in der Zitadelle, aber die Beziehung zu den Leuten oder wie sie da reinkommt oder wie sie da aufsteigt, also oder wie sie zu Immortal Joe steht, wird auch nicht ganz groß. Also da ist
wie sie aufsteigt, sieht man ja im
Film. Naja, oder die Geschichte, es gibt eine Karte auf dem Arm und ich habe dann gedacht, es hat, also wir wissen, dass sie ja einen Arm verliert, aber ich dachte, es hat wirklich miteinander zu tun.
Naja, hat es ja auch. Aber also ich will es jetzt nicht verraten, aber die Art und Weise, wie sie den Arm dann letztlich verliert, ist ja eine Entscheidung, die sie trifft. Also das hat ja schon eine Bedeutung irgendwie.
Hat mit der Karte jetzt nicht unbedingt so etwas zu tun, aber...
Naja, ich finde schon, also weil die Karte ist ja das, was sie erinnert hat an ihre Kindheit. Und wie gesagt,
Irgendwann rausfinden, dass sie die Karte auf dem Arm hat und dass auch der und dann ist das alles andere. Also manches funktioniert, passiert da einfach so beiläufig und hat nicht so richtig... Und für mich ist eben der Film nicht Fisch, nicht Fleisch, denke ich immer. Also wo wollte Frank Miller damit haben? Er hat nicht konsequent das eine gemacht und nicht konsequent das andere. Und das ist so schade.
Ich glaube, ich stimme dir in dem Punkt zu, dass was so ein bisschen das Problem ist vielleicht bei Furiosa. Und ich kann vielleicht trotzdem dazu sagen, mir hat der Film gefallen, alles in allem. Aber ich glaube, so ein bisschen das Problem ist, wenn man vergleicht, was Mad Max Fury Road für ein Film war, dann war Mad Max Fury Road ein Film, der, obwohl die Handlung ja wie gesagt sehr, sehr simpel war, sich ja eigentlich nur auf diese Handlung komplett konzentriert hat. Und das gesamte Worldbuilding, was bei Mad Max Fury Road stattgefunden hat, das war im Prinzip Inzident. Also das hat das hat man mitbekommen durch die Sachen, die halt passiert sind in dem Film und nicht im Sinne von expositionsmäßig.
Show, don't tell.
Genau, und hier ist es halt irgendwie so ein bisschen so eine Mischung, weil ich glaube, dass George Miller natürlich diesen Stil, der bei Fury Road so erfolgreich war, dass er den kopieren wollte, aber gleichzeitig ist es ja ein, ich will jetzt nicht Biopic sagen, aber es ist ja irgendwo eine Vorgeschichte auf jeden Fall. Und ich glaube, dass diese beiden Sachen, dass die nicht immer hundertprozentig gut zusammenpassen.
Obwohl,
und da kommt man dann eben an diese, ja, wo es halt irgendwie miteinander ins Clinch kommt. Ne?
Obwohl, wie ich ja immer gelesen habe, dass Furiosas als Drehbuch oder die Story und das alles schon, also durch Charakter Arc, dass er das schon alles fertig hatte vor Mad Max Fury Road. Ja, ja. Er hat es, glaube ich, während Fury Road geschrieben und Charlize Theron wusste beim Dreh von Fury Road alles, was in diesem Film passiert ist. So, das hat er alles erzählt. Und ich finde aber trotzdem auch, dass er konzentriert sich halt für mich sehr auf die Figur einfach Furiosa und alles, was drumherum passiert, wo du jetzt auch gerade darüber gemeint hast, das wird ja nicht genug geklärt, das finde ich so, das ist ja eben das. Das ist das, wo er einfach nebenbei eben Showdown Tell macht und einfach uns Sachen zeigt, ohne sie halt groß zu erklären und eben dann, was du gerade meinst, Flori, diesen Inzidenten Worldbuilding eben macht und halt zeigt, ja, ich habe diese Figur im Fokus eben und drumherum passieren halt Dinge und die kriegt ihr halt am Rand mit und zwar halt so ungefähr, wie sie diese Figur mitbekommt. So, du bist halt, manchmal weißt du ein bisschen mehr als Furiosa, aber es ist halt nicht so, dass du irgendwie ein Gottsei bist, was alles weiß in dieser Welt, sondern man weiß halt ein bisschen mehr als Furiosa, aber ansonsten ist es halt sehr auf sie fokussiert einfach und alles, was mit ihr passiert.
Mhm. Ah, ich kann mit ihr irgendwas, was Toni ja schon gesagt hat, nicht andocken und richtig mitfühlen und mitleiden und diesen Arc mitgehen. Das ist, also das, der macht mehr auf Action und Sache als wie dramatisch, dass ich da an der Figur also mit Schmerzen empfinde und Verlust und so Sachen. Ne?
Ich habe es ja auch versucht. Also ich habe ja wirklich, war ich da schon gefangen irgendwie und war dabei, halt irgendwie ihre Werdung halt mitzuerleben und ihre Reise. Aber irgendwann verlierst du sie halt wirklich, weil halt einfach nicht viel mehr kommt. Sie bleibt halt stumm zunächst einmal, aber wie gesagt, dann, wenn sie den Mund aufmacht, dann ist es halt auch wirklich nicht von so großer Substanz, was da gesagt wird und bringt mich dann halt wirklich, was den Charakter anbetrifft, nicht wirklich weiter. Zumal es halt eben diesen Cut gibt, ne, diese Sequenz gibt, wo dann eben einen Sprung gemacht wird, ne, und du auch nicht so richtig kapierst, wo sie vorher halt versucht hat, dort zu entkommen, eigentlich mehr oder weniger, dass sie halt dann trotzdem bleibt und doch dann halt irgendwie dem großen Immortan Joe halt irgendwo unterstellt ist. Und ich fand halt das Ding fand ich halt auch so ein bisschen, wie geht's dir denn? Ist sie nicht so ein Stück weit als Figur, jetzt auch im rein feministischen Sinne, als weibliche starke Figur halt irgendwo ein Stück weit verraten, wenn sie dann doch irgendwo so einen männlichen Partner und vielleicht in Anführungszeichen auch Fragezeichen Love Interest halt irgendwo an die Seite gestellt kriegt?
Also als Love, also wenn, dann würde ich eher kritisieren, dass sie Richtung Rape and Revenge, also es ist kein Rape, aber es ist halt trotzdem Revenge im Sinne von, sie muss erst Tortur durchleiden, bevor sie ihre Rache bekommt. Das würde ich, wenn, dann eher auf der Ebene kritisieren. Aber den Praetorian Jack hätte ich jetzt in keinster Art und Weise als Love Interest. Der ist halt ein Prequel-Mentor so ungefähr. Er ist halt die Furiosa-Figur, bevor es Furiosa gab in der Zitadelle. Er ist ja der hier Führer von diesem Warwick, der halt immer die Sachen holt, was sie dann eben in Fury Road ja macht. Und er ist halt einfach, ja, er ist halt Obi-Wan in Episode 4.
Naja,
so, und ich finde,
dafür war es ein bisschen wenig. Ja.
Also ich weiß nicht, aber ich finde, er ist ungefähr auch genauso lange im Film wie Obi-Wan in Episode 4.
Ja, aber er hat so wenig zu sagen, wirklich
substanzielles. Die beiden wollen doch auch ganz eindeutig zusammen durchbrennen.
Nee, ja. Nein, ganz doch. Eindeutig nicht. Hä? Nein,
natürlich.
Nein, er sagt die ganze Zeit, ich beschaffe dir die Sachen, damit du abhauen kannst. Einfach nur. Also er setzt sich nur ins Auto zu ihr, weil sein Warwick kaputt ist.
Ja, am
es
Anfang,
ist nein, aber. Es ist keinster Weise also für mich war null impliziert, dass er mit ihr durchbrennen will. Es ist immer nur so, er hat Mitleid mit ihr und will ihr einfach helfen, dass sie wegkommt. Er will helfen, dass sie alleine wegkommt. Niemals, dass er mit ihr mitgehen wollte. Es ist immer nur so, er hilft ihr, davon zu kommen.
Naja, ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie irgendwann in den Sonnenuntergang fahren. Aber
also dann haben wir andere Filme geguckt.
Ja, das haben wir offensichtlich sowieso.
Das ist für mich ganz weit weg, dass der Typ irgendwie ansatzweise ein Love Interest ist. Weil sie hat, ich finde, sie ist von Anfang an einfach so komplett abseits davon, dass sie zu irgendwem romantische Gefühle oder sonst was hat. So, und ich finde, das ist auch, war für mich null impliziert. Vor allen Dingen nach der Szene, die dafür sorgt, dass sie nicht mehr unter den Frauen von Immortan Joe ist.
Meine Freundin würde jetzt sagen, du bist ja auch ein Stein.
Nee, aber ich glaube, da ist ja in der Taylor Joy teilweise auch einfach ein Stein, was das angeht.
Boah. Also das ist ja also das andere.
Sehr weit aus dem Fenster
gelehnt. Sie kann wirklich spielen, ne? Das wissen wir ja auch schon aus anderen Gelegenheiten. Ne? Wenn ich da ans Damen-Gambit beispielsweise denke, da war es sicherlich am deutlichsten. Aber sie bekommt hier nicht wirklich viel Möglichkeiten, viel Gelegenheiten, weil ich meine, sie ist natürlich schon irgendwo eine Actionfigur, die sie ja verkörpern soll, also schon einfach eine sehr starke, kämpferische und aktive Figur, die halt eben hier gezeigt wird. Da ist halt nicht viel irgendwie an Tiefe, was sie da spielen kann. Aber trotzdem, es ist schon ein Stück weit fast der einzige Grund, warum er noch dabei bleibt und tatsächlich noch, also für mich zumindest, halt irgendwie noch sitzen bleibt, weil man ihr zumindest die Figur abnimmt und halt irgendwie dabei bleibt. Flori.
Ich fand Anna Taylor-Joy wirklich gut. Das würde ich nicht über den Rest des Casts unbedingt sagen. Also ich fand es teilweise war so ein bisschen...
Genau, das ist es halt auch, ja.
Ja, was Chris Hemsworth macht, ist, fand ich ein bisschen drüber, muss ich sagen. Es war irgendwo so zwischen Tor 3 und Tor 4.
Ja, das Ding ist halt einfach...
voll Absicht, dass es so ein übertriebener, schräger Charakter ist.
Aber oder? Das Ding ist halt, es beißt sich halt einfach, ne? Es ist halt so, dieser Film ist halt einfach in vielen Teilen Trash, ne?
Klar.
Selbstbewusster Trash. Aber er nimmt sich halt einfach auch so wahnsinnig ernst. Ne, also wenn ich dann gerade eben diese Figur des Erzählers, wenn der mir dann sagt, dass es Kriege halt schon immer gegeben hat und dann 1000 Kriege halt irgendwie aufzeichnet als for fuck's sake.
Das passt perfekt in die Mad-Max-Welt. Doch, also das ist für mich, also wie gesagt, ich habe diese Woche alles geguckt von Max und ich war so, ja, das ist genau das, was George Miller damit macht. So. Und ich würde auch nicht, ich würde es auch tatsächlich, wenn überhaupt den ersten Teil vielleicht noch als Trash bezeichnen, aber eigentlich bei Mad Max denke ich überhaupt nicht an Trash, weil ich finde, so scheiße ist es alles nicht. Dafür ist es alles viel zu gut. Und ich finde das geil, dass er das einfach so komplett embraced mit dem, ja, das ist vielleicht absurd, da musst du dich drauf einlassen, aber wenn du das ernst nimmst und in diese Welt eintauchst, ist einfach geil. Und ich finde auch Chris Hemsworth merkt man an, dass er, glaube ich, sehr viel Spaß daran hat, dass er komplett freidrehen darf und halt in einem positiven Sinne, dass er, ich verstehe, wo das herkommt mit dem, er wirkt wie bei Thor teilweise, so mit Thor 3, 4, aber gleichzeitig...
Hat er sogar ein Cape.
Oh, er hat auch den Bart und lange Haare. Ja, überraschenderweise. Aber gleichzeitig darf er das halt mit einer Art von Gewalt einfach tun, glaube ich, was er, glaube ich, einfach sehr genossen hat, dass er einfach hier mal seinen inneren Sadisten rauslassen darf an der Stelle und einfach da halt aufdrehen darf. Mhm. Ansonsten, ich weiß nicht, ich fand die Leute schon ganz cool. Ich fand es krass, wen sie den Lakey Humi, den sie als Immortan Joe gecastet haben, weil ich finde, ich habe nicht gemerkt, dass das ein anderer ist, gefühlt. Der sah genauso aus.
Die Augenpartie, großartig.
Also, ja, also obwohl der Originalschauspieler ja gestorben ist inzwischen und halt eben nicht mehr den spielen kann. Es waren, also ich habe auch meine Probleme gehabt an ein, zwei Stellen mit dem CGI. Dieses digitale Verjüngungsding beim Bullet Farmer, weiß ich auch nicht so richtig. Ja, ich fand es geil, dass sie wieder den, wie heißt der, John Howard als People Eater haben, der den lustigsten Fun Fact hat.
Weil ich habe ja gelesen, dass Charlize Theron nicht in Frage gekommen ist, weil George Miller nicht vom De-Aging überzeugt sei.
Genau, aber ich glaube, also wahrscheinlich ist es einfach dieses, für 2 Sekunden kann man es mal machen, aber es ging, glaube ich, darum, dass wenn du es halt einen ganzen Film lang machst, dass dann halt scheiße ist. Ja, der People Eater, der Fun Fact dazu ist, der Typ war mal Premierminister von Australien, der den spielt. Okay. Das finde ich den Lust, das ist für mich der beste Fun Fact einfach. Ich glaube, bis 2007 oder so irgendwas da.
Wir haben ja auch noch ein paar Figuren, wie Nathan Jones und so, oder die eben eher auftreten, die wir schon aus Fury Road kennen. Natürlich gibt es wieder natürlich neue Begegnungen wieder mit den Warboys, die wir auch schon kennen. Also nicht den Schauspielern, aber die Warboys, die treten wieder auf. Der Organic Mechanic Angus Simpson, der wird hier eingeführt, der dann später eben fürs Blutabzapfen dabei ist. Und
Alila Brown.
Alila Brown, genau. Die spielt ja die Furiosa am Anfang. Und die werden wir auch demnächst sehen bei Sting, diesen Spinnhorrorfilm, eine Hauptrolle. Ja.
Ja, aber da bin ich ganz bei Flori, muss ich sagen. Also bis auf Chris Hemsworth und Anya Taylor-Joy fand ich hier jetzt nicht wirklich viel zu holen, schauspielerisch.
Ja, schauspielerisch war ja auch nie... Also das waren ja nicht die überzeugenden schauspielerischen Sachen generell durchweg. Mad Max hat immer durch andere Sachen überzeugt.
Ja, die sind ne? Halt, die haben halt Freaks
Wir hatten auch im Mad Max 2 den Typ, der mit Mikrofon auf dem Laster steht und darunter, ne, das was man hier wieder Chris Hemsworth hat. Es gibt ja wieder Versatzstücke, wie auch das ganz große Mad Max 2 mit dem Tanklaster gab es ja, das ist ja das, was von Mad Max 2 in Fury Road eingeflossen ist. Und er tut ja so ein bisschen, ich habe ja früher was gemacht, mit mehr Geld hätte ich jetzt so gemacht. Und da hat er selber dann noch mal ein bisschen was aufgepoliert.
Ja, ich wollte auch gerade, was so die Effekte oder die Action angeht, ich wollte noch mal ein bisschen eine Lanze brechen, weil die Kritik zu sagen, okay, das sieht teilweise alles ein bisschen künstlich aus, okay, ich finde aber tatsächlich, und das gilt gerade für die, es gibt ja eine Verfolgungsjagd in dem Film, die relativ lang ist, die vielleicht auch fast ein bisschen zu lang ist, die ich aber trotzdem technisch wirklich insgesamt enorm gut fand, was vor allem daran lag, dass George Miller das etwas gelingt, was ich in keinem anderen Film von irgendeinem Regisseur jemals so gut gesehen habe, also außer eben bei George Miller selber, und das galt natürlich für Fury Road noch mehr. Und das ist dieses, die Art und Weise, wie er es schafft, in der Action-Szene quasi den Zuschauer zu führen. Also man ist ja immer quasi dabei, wenn es halt eine Bewegung gibt im Bild, Einstellung, die von links nach rechts geht und dann gibt es einen Schnitt, dann ist die nächste Bewegung, die sozusagen in der nächsten Einstellung ist, die fängt dann auch auf der rechten Seite an. Das ist was, was George Miller in seinen Action-Szenen immer sehr, sehr konsequent durchzieht und weshalb man eigentlich dem Ganzen immer sehr, sehr gut folgen kann und es gleichzeitig eben natürlich auch dann irgendwie eine gewisse Spannung und eine gewisse Intensität halt einfach erzeugt und das finde ich auch hier wieder sehr, sehr gut gelungen, muss ich sagen und in der Hinsicht ja, war ich auch echt voll abgeholt, muss ich sagen.
Ja, innerhalb der Action-Szenen hat man immer seine Übersicht. Das kann er.
Genau, ja. Und das ist nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal, was auch dieser Film hat, finde ich.
Und ich muss halt wirklich sagen, also wenn ich was Positives wirklich auch so während des Filmschauens mir in den Sinn gekommen ist und ich halt wirklich ihm lassen muss, das macht keiner solche Filme. Ja, also dieser Film ist halt und seine Art irgendwie ist halt einfach wirklich einzigartig, wird halt eben nur noch von Mad Max Fury Road halt irgendwie, zieht da gleich, was du da auf der Leinwand siehst, ist wirklich einzigartig und das ist schon wirklich bemerkenswert, also ja.
Ja, ich finde, das sollte man sich manchmal, also ich habe auch am Anfang meine Probleme gehabt mit ein paar Sachen so und bin auch so, irgendwie hat es mich in Anführungsstrichen enttäuscht, aber wenn man sich halt in den Kopf ruft, ich bin halt enttäuscht, weil ich halt Fury Road als Vergleichswert hege, aber Fury Road ist halt gefühlt einer der besten Filme der letzten, was weiß ich, 20, 30 Jahre, ja, ist ja die überhaupt existieren.
Offiziell unter die besten Filme der letzten 20 Jahre gewählt.
Eben, ja. So, wenn du es aber jetzt halt mal mit normalen anderen Kinostarts einfach, finde ich, vergleichst, da finde ich, hebt sich Furiosa für mich immer noch extrem ab, allein durch Action-Choreo und alles, was drin passiert und allein schon eben durch diese Art und Weise, wie George Miller Filme macht, dass er sich halt, finde ich, schon, was Sehgewohnheiten und alles angeht, sehr von anderem hochbudgetiertem Kino einfach abhebt. So, es ist sehr unique, was der Mann macht. Und allein das bin ich immer so, das rechne ich ihm schon hoch an.
Mhm. Ja. Also, das fing ja schon damit gut an, dass es jemand war, der früher selber Leute von der Straße gekratzt hat und gedacht, das sollte man mal verfilmen.
Ja, ich meine, also ich habe letztens erst so eine sehr lange Doku, nämlich zum ersten Teil auch geguckt, wo es halt drum geht. Der Mann war halt Arzt und hat halt so, wo Nightcrawler mit Jack Gyllenhaal ist, da war er der Arzt, der als erster im Unfallort war. Mhm. Und hat dann angefangen halt gedacht so, ey Kerl, ich kann Special Effects machen, Gewalt-Special Effects und hat das dann angefangen zu drehen und irgendwann halt eben dann den ersten Mad Max-Film gemacht, mhm, auf der Prämisse.
Ja, man weiß also auch nicht so richtig, wo man mit ihm hin. Ich meine, er ist ja jetzt auch schon 80, das heißt, also so viele Gedanken muss man sich wahrscheinlich auch nicht mehr darüber machen. 3000 Years of Longing war ja wirklich, naja, aber 3000 Years of Longing war wirklich kein guter Film.
Ich warte noch auf Schwänchen Babe 3.
War wirklich kein guter Film, der 3000 Years of Longing. Und er hat natürlich auch Happy Feet und Schwänchen Babe gemacht halt, ne? Klar, deswegen, also Schublade ist definitiv zu groß, zu klein für ihn. So viel ist ja immer klar.
Aber wir kriegen, also ich glaube, eine Sache, es gibt ein Cameo, was mich tatsächlich sehr gestört hat. So, es gibt eine kurze Szene mit so einem Menschen am Auto stehend über der Zitadelle. Das hat mich ein bisschen genervt, aber ich bin gespannt, weil ich auch hier wieder am Ende da war. Ich glaube, mit Robert haben wir danach gehabt. Es gibt ja den Bruder von Rictus Erectus, den, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Scrotus, genau. Ja. So, wo man, also da habe ich. Der kleine Spoiler, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er abkratzt. Mhm. Und das tut er nicht. So, weil man ja weiß, dass in Fury Road nicht mehr dabei. Aber wir kriegen ja noch einen anderen Mad Max-Film. Weil er arbeitet ja noch an einem, es ist ja wie so eine Trilogie so ein bisschen, er arbeitet noch an einem Mad Max Wasteland, wo es dann mehr um Max gehen soll, der ein Jahr vor den Ereignissen von Fury Road spielt. Ach, und ich vermute, dass wir da nochmal einiges nochmal erklärt bekommen, potenziell auch, was Zitadelle, Immortan Joe und sonstiges angeht.
Ich hatte ja auch damals dieses Spiel gespielt, was auch noch zeitgleich mit dem Film damals rauskam und wo auch der Hauptcharakter weder wie Tom Hardy noch aussieht wie
Mel Gibson,
soll das trotzdem Kanon sein und vor alles auch noch davor spielen.
Weil ja,
da hieß es ja auch, dass man ein paar von Immortan Joe Zippe schon abgeschlachtet hat in diesem Spiel und ja. So, also ja, weil, aber das alles eben so.
Ich würde noch mal ganz kurz, weil es von außerhalb reinkommt, da ist ja gerade auch den Schnitt gelobt, Flori, und das ist ja auch wieder die Frau von George Miller. Der, ja. Margaret Sixler hat wieder mitgeschnitten, ja. So, sollte man vielleicht dann, kann man auch erwähnen, weil ich glaube, die hat fast alle von seinen Filmen geschnitten irgendwie. Und für Fury Road halt einen Oscar gewonnen, genau.
Sehr verdient. Auf jeden Fall. Ja, müssen wir nochmal die Runde machen hier. Ich glaube, sonst ist es auch schon ziemlich klar geworden, wo die Fronten sind. Aber noch ein Fazit?
Ich habe auf jeden Fall noch was Positives für den Film. Fury Road fand ich ja auch schon sehr schwach. Habe ich nie verstanden, den Hype darum. Seit Furiosa kann ich die guten Dinge an Fury Road eher erkennen. Mhm.
Das muss ich halt auch sagen. Also da, ist, ich wollte nicht irgendwie noch die Party pupen irgendwie, aber die Tatsache, dass er dann am Schluss tatsächlich eben nochmal Sequenzen zeigt aus Fury Road im Abspann.
In anderer Farbe?
Ja. Muss ich sagen, damit schießt er sich so ein bisschen selbst in Fuß.
da würde ich aber auch zustimmen, dass es leider Gottes war.
Weil da habe ich tatsächlich dann nochmal, ich habe mich den ganzen Film über gefragt, so, aber war denn Fury Road wirklich so gut? Also ich habe so langsam angefangen zu zweifeln während dieser 2,5 Stunden und am Schluss habe ich nochmal gesehen, so ja.
Ich habe ihn ja diese Woche auch geguckt, Fury Road, nochmal, ich bin auch so, ja, Fury Road ist so gut.
Ja. Er ist besser.
Ich glaube, da machen wir Schluss. Oder?
Robert? Ja, da bin ich auch dabei, ist besser. Ich hoffe einfach noch, mit Flo schon drüber geredet, dass das eventuell über einige CGI-Effekte bis zum Home-Kino-Release vielleicht noch drüber bügeln. Und weil ich würde mir schon nochmal, also ich bin trotzdem, finde ich, das ist ein sehr guter und haltvoller, fetter Film mit krassen Sachen. Und wenn sie da noch über CGI drüber bügeln fürs Home-Release, da wäre ich dann ganz glücklich damit.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, Marc.
Also ich habe mich super unterhalten gefühlt.
Das ist doch bestens. Mehr erwartet man doch eigentlich gar nicht, Flori.
Ich glaube, das Wesentliche ist rübergekommen, also atmosphärisch, wie gesagt, es ist inhaltlich so ein bisschen schwierig, aber actionmäßig und atmosphärisch hat er mich insgesamt genug überzeugt und auch schauspielerisch, vor allem Anya Taylor-Joy. Und ich hoffe einfach, falls George Miller als nächstes Mad Max to the Wasteland macht, dass er dann nicht im Abspann Bilder von Furiosa verwendet.
Und um auf einer positiven Note zu enden, Flo.
Ja, guckt euch alle diesen Film an. Einfach schön ins Kino gehen und durchvibrieren lassen, wenn jemand aufs Gaspedal drückt.
Wir lassen uns nochmal durchvibrieren hier von der Musik von Tom Holkenborg, Junkie XL. Hier ist die Bullet Farm. Ja, und Furiosa läuft natürlich jetzt überall, auch in zum Beispiel den Passage-Kinos. Aber natürlich in allen Multiplex-Kinos eures Vertrauens gibt es ihn zu sehen, in der deutschen und auch in der Originalfassung.
Ich habe noch nie gesehen, dass Zucker sowas kann.
Gib mir Zucker.
Filmstarts der Woche.
Ja, viel ist es nicht, was diese Woche anläuft, noch in den Kinos. Und es wundert mich tatsächlich, weil Furiosa ja jetzt auch nicht unbedingt so ein Avengers ist oder so, wo man dann da, wo dann sämtliche Verleiher in Schockstarre verfallen oder in den Dune 2 und nichts daneben platzieren und flankieren. Das ist schon ein bisschen erbärmlich, was diese Woche sonst noch so im Kino los ist. Aber wir haben dafür zumindest 3 von 4 Filmen gesehen für euch und wollen natürlich auch darüber noch sprechen. Die stehen natürlich so ein bisschen im Schatten von Furiosa, aber wenn man sich so ins Gedächtnis ruft, worum es hier geht quasi bei Furiosa, dann ist von Müttern und Vätern vielleicht gar nicht so weit weg, was so die Schlammschlacht anbetrifft. Hier ist es auf jeden Fall auch episches Fetzen, was wir hier haben, denn hier geht es um eine Elternfreizeit. Also wer hier schulpflichtige Kinder hat, könnte durchaus unliebsame Erinnerungen an endlose Elternabende jetzt hier durchleben bei von Vätern und Müttern. Paprika Steen serviert hier in 97 Minuten eine Satire, die schmerzhafte Wahrheiten an den Tag legt. Ob man das nun lustig findet oder auch irgendwie als realitätsfern abtut, liegt also am eigenen Standpunkt. Aber eins bleibt auf jeden Fall Fakt, wer sein Kind zur Schule schickt, muss sich mit den Eltern der anderen Kinder arrangieren. Und so ergeht es hier eben auch Piff und Ulrik. Die beiden schicken ihre Tochter Hannah auf eine neue Schule mit kreativer Ausrichtung, in der Hoffnung der Eltern, dass dort ihre Talente besser gefördert werden. Für die Sechstklässlerin ist es bereits der 4. Schulwechsel innerhalb von kurzer Zeit und meist scheitern die Institutionen am Anspruch der Mutter, die immer so ein bisschen zu fordernd ist. Diesmal soll alles klappen und deshalb sind Piff und Ulrik auch sehr darauf bedacht, bei der gemeinsamen Hüttenfahrt der Eltern und auch der Kinder möglichst einen guten Eindruck zu machen. Doch ja, am Anfang sieht alles sehr harmonisch aus und es sieht so aus, als wären alle so irgendwie aufgeklärte Eltern und arbeiten zusammen und es hat hier irgendwie so eine Gemeinschaft, den Eindruck zumindest, aber diese augenscheinliche Harmonie innerhalb der Elternschaft trügt und das Wochenende wird bald zur blutigen Schlammschlacht. Erinnert so ein bisschen an Sönke Wortmanns und seine eingeschlossene Gesellschaft. die allerdings hier deutlich harmloser ist, finde ich, als bei Von Müttern und Vätern. Und Paprika Steen, die ja auch vor allen Dingen als Schauspielerin bekannt ist, ist also jetzt hier als Regisseurin tätig und hat hier dann auf jeden Fall wesentlich mehr Biss, finde ich. Das Ganze hat schon sehr viel mehr satirische Auswüchse. Es ist vielleicht nicht unbedingt konsequent bis zum Schluss erzählt. Die Kinder rücken komplett in den Hintergrund. Es geht hier wirklich nur noch um die Eltern. Aber man sieht dem Ganzen vor allen Dingen gerne zu, weil hier tolle SchauspielerInnen halt irgendwie zu sehen sind, wie zum Beispiel Nikolai Lee Kaas, Lars Brückmann, den man aus Helden der Wahrscheinlichkeit kennt, oder auch Lisa Loven-Kongsley aus Höhere Gewalt, Carsten Bjørnlund aus Die Erbschaft, also wirklich Top-Schauspieler und Schauspielerinnen des dänischen Films. Und da macht es dann wirklich auch absolut Spaß, denen zuzusehen. Genauso viel Spaß, wie die 13 AkteurInnen hier auf jeden Fall in dem Ensemble auch selber haben, ihre Rollen zu verkörpern. Dabei muss man allerdings natürlich schon irgendwo mit in Kauf nehmen, dass hier eigentlich absolut keine Sympathieträger unter diesen Schauspielern und Figuren vor allen Dingen zu sehen sind, zu finden sind, aber kann sich über ihre Macken und Marotten wirklich genüsslich amüsieren. Zumindest bis zum nächsten Elternabend, denn dann hat man holt einen die eigene Realität vielleicht wieder ein. Von Müttern und Vätern von meiner Seite eine Empfehlung auf jeden Fall, nicht nur für Eltern, sondern auch für alle anderen. Wirklich unterhaltsames, bissiges Kino aus Dänemark. Zu sehen jetzt im Passagekino und im Puschkino. Ja, und dann wollen wir uns mal dem wirklich ernsthaften Film diese Woche widmen. Ein Film, der das ja die Rückführung von Gebeinen eigentlich die Verbrechen der Kolonialzeit sich dreht. Das leere Grab läuft diese Woche in den Passagekinos und im Sazi an. Und du hast ihn gesehen, Marc.
Genau, das leere Grab, eine Dokumentation von Agnes Lisa Wegner und C.C. Mlay. Eine deutsch-tansanische Produktion über 97 Minuten, eine sehr packende Dokumentation, wird gezeigt in Swahili, Deutsch, Englisch und teilweise mit Untertiteln. Es geht, wie Lars schon gesagt hat, um die Geschichte tansanischer Familien, die etwas über den Verbleib ihrer Vorfahren wissen wollen und den Verbleib der Gebeine. Er setzt sich auf jeden Fall mit der Kolonialgeschichte Deutschlands auseinander, was im öffentlichen Diskurs ziemlich untergeht, meiner Meinung nach, oder in den Medien kaum vorkommt. Konkret werden in der Doku zwei Familien begleitet. Eine Familie ist die Familie Mbano, die Familie eines jungen Anwalts, und sie suchen nach dem Verbleib der Gebeine seines Großvaters, der vor ungefähr 100 Jahren von deutschen Kolonialsoldaten hingerichtet wurde. Nach dem Mord wurde der Kopf abgetrennt und nach Deutschland geschickt, und dort wurden in Anführungszeichen geforscht, also für rassistische Forschungszwecke wurde der eben nach Deutschland geschickt und dort untersucht. Dann eine andere Familie ist auf der Suche nach den Gebeinen ihres Vorfahren und kämpft für die Rückführung dieser. Beide Familien haben sehr mit den Hürden der Bürokratie zu kämpfen und haben glücklicherweise auch Unterstützung von Aktivisten. Und komischerweise kommt Gang in die Bestrebungen erst an, wenn sich dann deutsche Aktivisten mit engagieren. Sonst werden die Familien nur sehr schwer gehört oder ignoriert. Es ist eine packende Doku, die zeigt, welche Spuren die Kolonialherrschaft Deutschlands hinterlassen hat und wie präsent das Thema immer noch ist, gerade in Tansania, in Ostafrika, und zeigt die Stärke und den Willen der Hinterbliebenen, die sich hartnäckig für eine Aufklärung einsetzen. Und ja, wie gesagt, das Thema, das medial ziemlich unterrepräsentiert ist, wird hier mal beleuchtet, auch filmisch, und ja, bekommt so ein bisschen Raum in der Öffentlichkeit. Und auf jeden Fall ist es eine empfehlenswerte Dokumentation, um sich selbst mal mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Und ja, ist sehr sehenswert auf jeden Fall.
Also auch nicht nur Talking Heads so, ne, also nicht nur irgendwie eine trockene Dokumentation oder Dokumentarfilm, sondern auch ein Film, der zeigt. Ne?
Ja, genau. Und wir sehen auch dann Bundespräsident Steinmeier, wie er dort in das Dorf kommt und sich eben versucht zu entschuldigen und um Anteilnahme oder auch selbst dann von sich sagt, ja, wir wollen jetzt mit den Betroffenen reden und wollen das selbst in Gang bringen. Und ja, es wird ersichtlich, dass es eben nicht durch deutsche Regierung oder so in Gang kommt, sondern dass immer betroffene Familien sich melden müssen und den Gang durch die Institutionen gehen müssen, um gehört zu werden, damit das mal aufgearbeitet wird.
Also ein wichtiger Film auf jeden Fall, höre ich daraus, Das leere Grab, zu sehen am 28. und 29. in Passage-Kino, im Sasi, Kino Sasi, stimmt, am 28. und 29. im Sasi in Halle und jetzt ab dieser Woche auch im Passage-Kino. Da gab es ja auch eine Premiere mit Anwesenheit des Regisseurs, glaube ich, schon vor ein paar Tagen. Dort könnt ihr also Das leere Grab ab dieser Woche sehen. Danke dir. Und dann läuft noch ein Film aus Österreich an in dieser Woche und der ist ein Biopic von der, also über die Malerin, die österreichische Malerin Maria Lasnich. Sie wird hier von Birgit Minichmayr gespielt, auch wohl irgendwie den ganzen Film über tatsächlich, was ziemlich ungewöhnlich ist, also in allen Phasen ihres Lebens. Die Bilder stehen wohl sehr stark hier im Mittelpunkt. Die Erzählstruktur ist sehr außergewöhnlich, genauso wie auch die Kameraführung von Jo Molitoris und Bernd Fleischmann hat den Score gemacht. Und ja, es ist allerdings dann durchaus doch nicht frei von den üblichen Biopic-Klischees. Allerdings durchaus interessant und sehenswert für Kunst- und Genre-Interessierte. Soweit ich das hier verlesen darf, von meiner lieben Kollegin Laura Gerlach aus dem Kreuzer mit einem Tiger schlafen, läuft ab dieser Woche in den Passage-Kinos und in der Kinobar Prager Frühling. Und ja, da könnt ihr ihn sehen. Und das waren sie tatsächlich auch schon, die Veranstaltung, nee, die Filmstarts in dieser Woche. Für diese Woche läuft halt eben nicht mehr an. Nächste Woche dann wieder mehr Filme. Und wir nutzen die Zeit noch für ein bisschen zum einen Musik aus unserem...
Der Soundtrack des Monats.
Genau, und der ist ja von Challengers und Trent Reznor und Atticus Ross. Und gleich gibt's dann noch die ein oder andere Sofaecke für euch. Aber hier erstmal Musik aus dem Soundtrack zu Challengers. Musik aus Challengers, dem Film von Luca Guadagnino, den wir ja auch sehr gefeiert haben hier bei Filmriss. Das war jetzt gerade der Final Set und das ist hier was anderes.
Sie langweilen Sie sich, Herr Professor?
Nein, ich finde das alles sehr interessant.
Wir weniger.
Zu unserer Filmriss-Sofa-Ecke und zu Jasmin, denn die hat was eingesprochen, aber ich wollte da auf jeden Fall gerne noch vorher was sagen. Und zwar hat sie den Dokumentarfilm Long Live Montero gesehen, Little Nas X hier porträtiert und da hören wir doch mal rein, würde ich sagen, in unserer...
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Little Nas X, Long Live Montero ist eine Dokumentation, die den Künstler Lil Nas X auf seiner ersten größeren Tour begleitet und ist jetzt gerade draußen und man kann es eigentlich überall online ausleihen. Entsprechend ja eine Sofaecke. Und es ist eine Musikdokumentation, die an sich ganz klassisch daherkommt. Wir begleiten ihn auf der Konzertreise, lernen den Prozess kennen, der in die ganze Bühnenshow geflossen ist, sehen Konzertaufnahmen und bekommen ja mit, was für eine Stimmung auch während der Tour herrscht. Und das ist schon ganz spannend so insgesamt. Ich habe auf jeden Fall noch interessante neue Sachen über den Künstler kennengelernt, den ich so insgesamt schätze als ja, Kulturschaffenden, als Künstler. Und es ist halt auch durchaus ein Film, bei dem man neue Aspekte an ihm entdeckt, die eben über die öffentliche Persona hinausgehen. Also es war mir schon klar, dass er nicht tatsächlich an einer Pole-Dance-Stange in die Hölle hinunterrutscht, um Satan einen Lapdance zu geben. Aber ja, wir bekommen da viel mit, wie er auch eben ein junger, bis zu einem gewissen Grad auch unsicherer Mensch ist, welchen Prozess des Coming-out er hinter sich hat. Also wenn ihr Lil Nas X nicht kennt, der hatte mit Old Town Road einen größeren Hit und ist ein queerer, schwarzer, hauptsächlich Rapper, der eben einen ungewöhnlichen Crossover-Erfolg hatte. Eine vorherige Dokumentation hat ihn auch mal Unlikely Cowboy genannt. Also ja, es ist schon ein besonderer Mensch in der aktuellen Popkultur und in der Dokumentation kommen auch einige Fans zu Wort, bei denen man mitkriegt, wie wichtig er auch als ein queeres Vorbild gerade ist und wie er ihr Leben positiv beeinflusst. Und gleichzeitig kriegen wir auch mit, wie Queerness und gerade schwarze Queerness auch ein wichtiger Faktor in Lil Nas X Leben und kreativem Schaffen ist. Und das ist auf jeden Fall auch durchaus spannend, wie das eben auch, ja, dazu führt, dass es nicht einfach eine belanglose Tour ist, sondern auch ein sozialer Raum für ihn, wo er zum Beispiel mit anderen queeren Schwarzen unterwegs sein kann und viel Zeit verbringt, unter anderem seinen Tänzern. Und wie das für ihn auch wichtig ist, weil er so sein öffentliches Coming-out auch erst nach dem großen Hit hatte und entsprechend auch eben als bekannte Person zu sich selbst finden muss. Und wir lernen eben kennen, wie seine Familie drumherum ihn ja akzeptiert, wie es aber auch Struggles gibt, wie auch manche Leute hasserfüllt auf seine kulturelle Präsenz reagieren. Gleichzeitig bekommen wir eben auch mit, wie er als Mensch ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt privat 90 Minuten mit ihm verbringen müsste. Also es ist nicht so, dass er mir unermesslich sympathisch geworden ist, aber ich verstehe ihn jetzt als Künstler besser und mir haben die Unsicherheiten jetzt auch nicht Illusionen zerstört, sondern eben einfach auch gezeigt, wie es ja für queere junge Künstler nicht einfach ist, die aktuelle Landschaft zu navigieren, wie eine erste Tour immer aufregend ist, gerade wenn du weißt, dass du bedeutsam bist für eben genau dein Publikum. Und ich denke, er hat es ganz gut gemeistert, eine Tour auf die Beine zu stellen. Und der Film gibt uns auch einen ganz guten Überblick über das Ganze. Ihr braucht nichts super Innovatives erwarten, aber am Ende ist es ein ganz spannendes Zeitdokument von schwarzer Queerness, gerade jetzt und am Beispiel von Lil Nas X und eben auch ein kompetent gemachter Konzertfilm mit guter Musik und gut gefilmten, ja, Bühnenauftritten.
Jo, und gute Musik hören wir jetzt auch hier noch von Lil Nas X, Old Town Road, und der Hinweis noch darauf, dass ihr also diesen Film, wie Jasmin freundlicherweise schon erwähnt hat, bei allen Streamingdiensten im Moment sehen könnt. Bei Amazon gibt es ihn, bei Google, iTunes, Microsoft und Telekom, Magenta, Video City und vielen mehr. Also könnt ihr jetzt schauen, Lil Nas X, Long Live Montero. Dann gehen wir lieber weiter hier bei uns in der Filmriss-Sofa-Ecke und sprechen noch über einen Film, den der Toni gerade frisch gesehen hat. Lief nämlich oder läuft im Moment jetzt aktuell bei Prime Video. Und es ist das Regiedebüt tatsächlich von Michael Keaton, oder?
Nee, nicht das Regiedebüt.
Nee, hat er schon was gemacht
noch
vorher?
Einen anderen, aber das ist auch schon sehr viel länger her. Ich kenne den auch nicht, ich habe es nur gelesen in dem Zusammenhang. Das ist auf jeden Fall die zweite Regiearbeit.
Mhm. A Killer's Memory ist der deutsche Titel, Knox Goes Away.
Und wie so oft trifft, ist der englische Titel doch deutlich besser. Knox Goes Away, Knox verschwindet sozusagen. denn Michael Keaton spielt hier John Knox, einen Serienkiller oder einen Auftragskiller, kein Serienkiller, auch eine Art Serienkiller, aber nicht so, wie es vom Begriff her besetzt ist, sondern einen Auftragskiller, einen sehr erfahrenen, natürlich, wenn ihn Michael Keaton spielt, schon etwas älteren Semesters. Und er bekommt also hier sehr zeitig am Anfang des Films die Diagnose Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Der eine oder andere wird das schon gehört haben. Ist also eine besonders schwer verlaufende Demenzkrankheit, die auch auf jeden Fall immer tödlich endet. In der Regel innerhalb von wenigen Monaten. Er merkt das also durch kurze Aussetzer am Tag oder Wortfindungsstörungen, dass er also einfachste Begriffe, das Wort im Moment nicht findet. Und er begibt sich da also in neurologische Behandlung und dort wird ihm diese Diagnose eröffnet mit der Aussicht, dass das Ganze also sehr schnell fortschreitet und es für ihn eher noch eine Frage von Wochen, denn von Monaten ist, dass er also von seinem Gesundheitszustand her nicht mehr fähig sein wird, alleine und selbstständig zu leben, sondern sich dann in ein Pflegeheim wird begeben müssen und dort seine letzten Tage zu verbringen. Nun hat er natürlich als Auftragskiller doch noch einige Dinge zu regeln und zu erledigen. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss, bei seinem letzten Job läuft aufgrund dieser Krankheit einiges schief. Und als ob das alles nicht genug wäre, steht eines Tages noch kurz danach sein Sohn vor der Tür, mit dem er eigentlich schon seit vielen Jahren gebrochen hat, beziehungsweise der Sohn hat mit ihm gebrochen. Die Familie hat irgendwann mal herausgefunden, womit John Knox sein Geld verdient und hat dann den Kontakt zu ihm abgebrochen und seitdem gab es also ewig keinen Kontakt mehr. Der Sohn steht trotzdem eines Abends dann vor der Tür mit einer blutigen Hand und eröffnet John Knox also, dass er seinerseits gerade einen Menschen getötet hat und jetzt Rat und Hilfe bei ihm sucht, da er ja weiß, wie er seine Brötchen verdient, dass er dort also offensichtlich Erfahrung darin hat, Spuren zu verwischen und die Leiche verschwinden zu lassen, ohne erwischt zu werden. Und so muss sich also John Knox nun auch noch überlegen, ob er seinem Sohn überhaupt helfen kann und ob er das auch will nach der Vergangenheit, die dort also auch nicht konfliktfrei war zwischen den beiden. Was so ein bisschen klingt, als würde sich das dann so ein bisschen auch mit komödiantischen Elementen entwickeln, ist gar nicht so. Der Film geht etwas über 2 Stunden und hat zwischendrin auch wirklich so seine Längen, wo ich schon zwischendrin ein paar Mal dachte, also ob das jetzt wirklich am Ende eine Empfehlung werden kann. Ich sah mich schon mit 2-3 Sternen für eine Bewertung umher hantieren und dann nimmt der Film aber zum Ende hin wirklich nochmal eine sehr interessante, sehr intelligente Wendung und löst das ganze Dilemma, in dem die Figuren stecken, sehr clever auf. Das Ganze auch durchaus emotional berührend, einfach aufgrund der Prämisse, die dort ja gegeben ist mit so einer schwerwiegenden Erkrankung und den familiären Beziehungen, die nach vielen Jahren jetzt hier nochmal aufflammen. Und da muss ich wirklich sagen, hat mich der Film in der letzten halben Stunde doch nochmal sehr gepackt und sehr begeistert. Und deswegen kann ich hier auf jeden Fall eine berechtigte Empfehlung für Knox Goes Away aussprechen.
Ja, Michael Keaton sehen wir auf jeden Fall immer sehr gerne. Und wenn er hier also auch auf dem Regiestuhl quasi überzeugen kann, dann ist das doch schon mal vielversprechend. Zu sehen ist der Knox Goes Away. Wie war der deutsche Titel?
A Killer's Memory.
A Killer's Memory. Jetzt bei Amazon Prime. Danke dir. Auf DVD und Blu-ray bei Atlas Film ist ein neuer Film mit John Travolta erschienen, der ja auch gut zu Hause ist im so eher Direct-to-Video Metier quasi.
Und jetzt mal wieder ein neuer draußen, wo man sich auch schon denkt, vielleicht schon der X-te, genauso wie irgendwie, ist ja auch schon so angekommen wie Bruce Willis zu seinen Zeiten, da eben immer mal wieder was rauszuhauen, was dann eher schlecht als recht ist. Aber Cash Out, Zahltag, hat dich durchaus begeistert, Robert.
Naja, durchaus. Also erstmal habe ich natürlich, weil du das schon ansprichst, es ist eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung in Deutschland und das Cover macht jetzt auch nicht viel her und sieht eben aus wie alle seine letzten vielen Filme, so wie die Bruce Willis-Filme der letzten Jahre. Und ich habe auch gesehen, seit Gotti, den auch der Toni gesehen hatte und nicht
mir gleich wieder ein, oh Gotti. Oh
ja, habe ich auch keinen Travolta-Film mehr gesehen. Im Kino läuft von ihm auch lange nichts mehr. Ich habe Cash Out gesehen, Zahltag, den habe ich mir angeschaut und dachte mir, ja, das wird jetzt nicht das große Ding, aber der Film fängt an erstmal, also technisch, storytechnisch gesehen, haben wir hier es mit Mason zu tun, John Travolta, der mit seiner Crew sein letztes großes Ding drehen will und eine ordentliche, ja, richtig geile Ladung fetter Autos abziehen will. Aber wie es so kommt, das letzte große Ding wird nichts, denn er wird von einem Crewmitglied verraten und sie müssen das Ganze abbrechen. Er kann zwar entkommen und hat damit zwar abgeschlossen, aber eben dieses letzte Ding ist nicht passiert und dieser Verrat oder diese Sache, dass er hintergangen wurde, fand er dann auch nicht so toll. Aber hat damit abgeschlossen. Einer in seiner Crew ist sein Bruder und der von Lukas Haas verkörpert wird, der namenstechnisch mir nicht gesagt hat, aber schon in Hollywood durchweg an vielen Ecken schon seit Jahren irgendwie dabei ist. Lukas Haas, das ist Shepard, sein Bruder. Und er sagt so, das ist irgendwie ein paar Monate später, ja, ich habe dann was, sorry, aufgetan, wir müssen da einen neuen Job und so weiter. Ja, der neue Job besteht darin, es ist also, wir haben es auf jeden Fall mit einem Heist-Movie zu tun und es geht hier um eine Bank. Sein Bruder hat mit der die Crew schon wieder aktiviert und hat Mason mit eingeladen, sozusagen, da mit hinzukommen. Sozusagen, und aber er will ihm das alles ausreden, aber das funktioniert nicht, dann geht die Sache schon los, die müssen Geisel nehmen und sind dann in der Bank und dann ist natürlich ein großes Aufgebot an Polizei und FBI draußen, auch die Person, die ihm damals verraten hat, die ist dann auch da mit am Start, weil sie ja auch bis dahin gesucht hat oder gedacht hat, denn der ist gar nicht mehr da. Und ja, und dann beginnt der Film, also so mit Verhandlungen und halt mit die Sachen, die wollen da was aus dem dort rausholen, wo man nicht mehr weiß, was es ist. Und am Anfang mit dem, ja, war das alles so ein bisschen so durchschnittlich, aber dann hat der Film ein bisschen so Fahrt, also storytechnisch auch Fahrt aufgenommen, das interessant wurde, weil es ging erstmal um was da drinnen, was man nicht weiß, was es ist. Und dann wird es immer größer und dann gibt es dann noch andere Parteien, die auf immer auftreten, die irgendwas anderes auch wollen. Und das wird so wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Und das hat mich dann alles ziemlich überrascht und es war gar nicht eben so banal und durchschnittlich wie am Anfang gedacht. Für Heist-Movie-Freunde, die gerne Bankraubfilme sehen und so weiter, da ist das schon eine kleine Empfehlung. Und ich kann zum Beispiel immer nicht glauben, dass John Travolta, er hat zwar seine Glatze und seinen Bart, aber er ist 70 mittlerweile. Der Bart ist natürlich eingefärbt. Aber das ist schon von der Statur her und so, was er da macht, ne? Und er hat seine typischen Sachen, schauspielerischen Sachen immer noch, dass er eben daran überzeugt. Und alle, und das ist eigentlich ein sehr, der fühlt sich wohl im Heimkinostart, dieser Film. Und ist genau da, im Kino wäre man enttäuscht, aber für den Heimkinostart, wo man denkt, da ist nicht so, dann, da ist das eigentlich ein solides Heist-Movie, wo man mit ein bisschen Spaß haben kann, wenn man auf sowas steht mit kleinen Wendungen und netten Einfällen, wo ich dann schon überrascht war, weil ich hatte eher auch so einen kleinen Ausfall erwartet und war überrascht, dass ich doch so einen soliden kleinen Film bekommen habe.
Ja, also unterhaltsam auf jeden Fall jetzt zu haben auf DVD und Blu-ray, Cash Out, Zahltag bei Atlas Film.
Ich wollte noch kurz anmerken, Travolta hat leider nicht seine Originalstimme. Tommy Lee Jones Synchronstimme ist ja zu hören. Aber nach 10 Minuten war das dann, hat es auch gepasst.
Jo, ein kleines bisschen Zeit haben wir noch. Da haben wir nämlich noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall hier für den
On the Cutting Floor. Episoden vom Filmset.
Genau, der Olli hat uns was geschickt und hier geht's heute um eine fehlende Dreherlaubnis. Mal hören.
Ohne Dreherlaubnis. Nachdrehs. Es fehlt nur noch eine letzte Aufnahme in der Wüste. In einem Jeep soll die Protagonistin Sarah Connor einem Sturm am Horizont entgegenfahren. Connor-Darstellerin Linda Hamilton ist nicht mehr verfügbar, also muss sie gedoubelt werden. Ein Ersatz für den Hund muss auch her. Immerhin steht der Original-Jeep aus den Dreharbeiten noch zur Verfügung. März 1984. Die Produktion von James Camerons Sci-Fi-Thriller The Terminator war bereits von vielen Herausforderungen gebeutelt. Linda Hamilton brach sich einen Knöchel, aufwendige Explosionen für die Spezialeffekte mussten wiederholt werden und eine Dreherlaubnis gab es natürlich nicht. Mitunter wurden Szenen in Windeseile abgedreht, bevor die Polizei kam. Nicht zu erwähnen, dass der Film etwa ein Jahr pausieren musste, bis der Darsteller der Titelfigur verfügbar war, Arnold Schwarzenegger. Dass die Produktion noch Geld zurückgelegt hatte, um etwaige Nachdrehs zu finanzieren, hat nicht zur Erleichterung der Situation beigetragen. Diese Entscheidung jedoch sollte sich schließlich auszahlen, denn es mussten so einige Sequenzen ergänzt werden. Der Abschluss bildet nun jene Aufnahme in der Wüste. Der Wind ist ihr einziger Zeuge da draußen. Eine geteerte Straße als verhaltener Beweis der Zivilisation verschwindet am Horizont im Nichts. Schon seit den Morgenstunden ist das kleine Filmteam am Ort und bereitet in aller Ruhe die Aufnahme vor. Regisseur James Cameron, Produzentin Gail Ann Hurd, Special Effects Mann Gene Warren Jr. und dessen Sohn Chris. Hurds Verwaltungsassistentin Double Sarah Connor, den Hund hat sie von ihren Eltern geliehen. In all den Stunden sind sie für sich. Kein Auto, kein Motorrad, nichts. Sie stellen das Stativ auf die Straße, richten die Kamera aus, alles ist bereit, als sie in jenem Nichts am Horizont einen Punkt ausmachen. Ein Fahrzeug. Bei unserem Glück ist das ein Polizist, resigniert Cameron. Der Punkt wird größer und nimmt die Form eines Streifenwagens an. Er hält direkt bei dem Drehteam. »Was macht ihr hier?«, fragt der Polizist. »Die Kamera kann nicht auf der Straße stehen bleiben. Das behindert den Verkehr.« Irritiert schauen sich die Filmemacher an. Auf etlichen Quadratmeilen in allen Richtungen sind sie die einzigen, die dieses Fleckchen Erde gerade bevölkern. »Haben Sie überhaupt eine Dreherlaubnis?«, fragt der Polizist weiter. Ratlosigkeit in den Gesichtern der Gruppe, bis schließlich der Special Effects Mann schaltet und sagt, oh, verzeihen Sie, das ist ein Filmprojekt für meinen Sohn. Er braucht es für seine Schule. Wir wollten hier niemandem im Weg stehen. Der Polizist schaut zu dem Jungen, der ihm mit nervösem Lächeln zuwinkt. Ach so, na wenn das so ist, da werde ich die Straße absperren, damit ihr in Ruhe arbeiten könnt. Aber die Kamera darf nicht auf dem Fahrstreifen stehen. Das ist zu gefährlich. Das Drehteam stellt das Stativ an den Wegesrand, richtet die Kamera neu aus und dreht die letzte Aufnahme. Der Film ist im Kasten. The Terminator feiert im Oktober desselben Jahres seine Premiere und verhilft Arnold Schwarzenegger zum internationalen Durchbruch. Der Rest ist Filmgeschichte.
Schöne Nacht zum Spazierengehen.
Genau. Und wir hatten letzte Woche noch einen
Filmriss, Filmquiz.
Nämlich Final Destination. Diese Woche haben wir eigentlich keinen, weil wir nichts zu gewinnen. Also es gibt die DVDs und Blu-rays zu Cash-Out zu gewinnen. Ich meine, ich kann da das hier abfahren.
Bitte, Babe. Nicht rauchen, das tötet deine Geschmacksnerven.
Dann sterben meine Geschmacksnerven glücklich.
Hey, Margot, Das wird ein großer Abend. Uns erwarten Geschmackserlebnisse der Spitzenklasse. Rauchen nimmt dir die Möglichkeit, dies entsprechend zu würdigen. Margot, bitte. Bitte.
Ja, aber so richtig, naja, ich weiß nicht, haben wir da nichts zu gewinnen. Das heißt, es lohnt sich auch absolut nicht zu...
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Wenn ihr wisst, was das war, aber ihr könnt natürlich trotzdem mitmachen. Wir befinden uns schon hier auf der Abspannmusik. Und ich sage Tschüss hier in die Runde. Vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Bye, bye.
Und tschüss.
Tschüss. Alles natürlich in aller Ausführlichkeit nachzuhören unter filmriss-leipzig.de. Bye, bye.